Geheimordnungen. Halbordnungen sind angelehnt an die Ordnung der natürlichen Zahlen. Wenn man sich an die Ordnung der natürlichen Zahlen denken, die gewöhnliche kleine Gleichordnung, die hat gewisse Eigenschaften und diese Eigenschaften versucht man auf das Wesentliche sozusagen zu abstrahieren und zum Begriff der Halbordnung zusammenzufassen. Also eine Halbordnung, das ist wieder eine binäre Relation, genau, binäre Relation heißt also eine Teilmenge von einem kartesischen Produkt einer Menge mit sich selbst. Diese Elemente von A können also in Relation stehen oder auch nicht. Und so etwas heißt Halbordnung, wenn sie drei Eigenschaften haben. Erstens, die Halbordnung ist also eher reflexiv, das kennen wir schon von den Äquivalenzrelationen. Das heißt also, dass für alle A aus der Menge groß A gilt, dass A in Relation zu sich selbst steht. Jedes Element der Menge steht mit sich selbst in Relation. Das ist Reflexivität. Die zweite Eigenschaft, nicht die Symmetrie, sondern die Antisymmetrie. Die Antisymmetrie, das heißt folgendes, wenn A in Relation zu B steht und B auch in Relation zu A steht, das heißt also, wenn so ein symmetrischer Fall vorliegt, dann muss daraus folgen, dass A gleich B ist. Aber bei der Reflexivität gelten natürlich, also wenn Sie A gleich B einsetzen, haben Sie aufgrund der Reflexivität natürlich die Prämisse immer erfüllt. Also A muss in Relation zu A stehen und A muss in Relation zu A stehen. Also da steht also zweimal dasselbe da. Das ist erfüllt aufgrund der Reflexivität. Das muss also gelten. Und wenn A und B verschieden sind, dann darf nicht beides gleichzeitig gehen. Wenn A ungleich B ist, dann ist entweder A nicht in Relation zu B oder B ist nicht in Relation zu A. Und beide, der symmetrische Fall kann nur auftreten, wenn Sie zweimal dasselbe Element haben. Und die dritte Eigenschaft, die Relation muss transitiv sein. Also wie bei den Äquivalenzrelationen, wenn Sie in zwei Schritten von A nach C gelangen können, dann geht es auch direkt. Also für alle A, B, C, auf A gilt, auf A in Relation zu B und B in Relation zu C folgt A in Relation zu C. Eine Relation, die diese drei Eigenschaften besitzt, nennt man Halbordnung. Und Halbordnung deswegen, weil wir im Gegensatz zur Totalordnung eine vierte Eigenschaft nicht verlangen. Also falls zusätzlich noch die Eigenschaft gilt, für alle AB aus A gilt A ist in Relation zu B oder B ist in Relation zu A, dann sprechen wir von einer Totalordnung. Man sagt also auch bei Relationen, insbesondere wenn man in Ordnungen denkt, dann spricht man bei Relationen auch, Elemente sind vergleichbar oder sie sind nicht vergleichbar. Also wenn man an das kleiner gleich denkt oder so, dann kann man sagen, ich kann zwei Elemente vergleichen. Eines ist größer als das andere oder umgekehrt. Das ist also ein Vergleich. Und man sagt das im Kontext von Ordnungen auch, wenn A in Relation zu B steht, heißt es, dass A und B vergleichbar sind bezüglich der Halbordnung. Eine Totalordnung ist eine Halbordnung mit der Eigenschaft, dass je zwei Elemente vergleichbar sind. Also Ordnungen, wie gesagt, sind angelehnt an die kleine Gleichrelation, das heißt, sie haben eine gewisse ein Größenverhältnis. Ja? Ein Element ist größer als ein anderes, aber manchmal kann es natürlich passieren, bei einer allgemeinen Halbordnung muss das nicht immer vergleichbar sein. Bei einer Totalordnung können Sie bei zwei verschiedenen Elementen immer sagen, welches der beiden das größere ist. Das ist also eine Totalordnung. Aber wenn also mindestens eine der beiden Fälle zutrifft, also wenn immer A in Relation zu B oder B in Relation zu A stehen muss. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ja, ich habe schon von kleinen Zeichen geredet, also nehmen wir das erste Beispiel. A sei die Menge der reellen Zahlen und die Halbordnung A steht in Relation zu B, definiert durch A kleiner gleich B. Also A sollte mit B in Relation stehen, genau dann, wenn A kleiner gleich B ist. Dann schauen wir uns das an. Diese Halbordnung erfüllt offensichtlich diese drei Eigenschaften, denn es gibt immer A kleiner gleich A. Das erfüllt jede reelle Zahl, erfüllt diese Ungleichung. Also ist diese Relation sicher reflexiv. Wenn Sie a kleiner gleich b vorliegen haben und gleichzeitig b kleiner gleich a, a kleiner gleich b, das heißt a liegt links oder höchstens gleich weit, also gleich auf der gleichen Stelle des Zahlenstrahls, b liegt links von a liegt links von b, ja, dann müssen Sie schon auf derselben Stelle sein. Also in dem Fall folgt das A gleich B geht los. Die Relation ist also antisymmetrisch. Und offensichtlich ist sie auch transitiv, denn wenn für drei reelle Zahlen A, B, C liegt, dass A kleiner gleich B ist und B ist kleiner gleich C, na, dann ist auch A kleiner gleich C. Das ist also eine Relation, die hat diese drei Eigenschaften: Reflexivität, Antisymmetrie, Transitivität. Die Gleichrelation ist also eine Halbordnung. Und für je zwei reelle Zahlen, A und B, können Sie sagen, es muss mindestens eine der beiden Ungleichungen geben. Entweder A ist kleiner gleich B oder B ist kleiner gleich A. Mindestens eine der beiden Ungleichungen muss gelten, das heißt, diese Halbordnung ist sogar eine Totalordnung. Je zwei Elemente, je zwei reelle Zahlen sind bezüglich der kleiner Gleichordnung miteinander vergleichbar. Ich kann von zwei reellen Zahlen immer sagen, die ist die größere oder die ist die größere. Eins von beiden trifft immer zu. Also das ist eine Totalordnung. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. A sei die Menge der natürlichen Zahlen. Und die Halbordnung, die wir definieren, A ist in Relation zu B, soll heißen, dass A ein Teil davon B oder B ist ein Vielfaches von A, ganzzahliges Vielfaches von A. Dann schauen wir uns das an. Wie sieht es mit der Reflexivität aus? Jede natürliche Zahl erfüllt A Teil A. Und das heißt also, diese Halbordnung ist reflexiv. Was ist, wenn A ein Teil davon B ist und B ein Teil davon A? Ja, aus der Teilbarkeitsrelation folgt auch eine Größenrelation. Wenn A ein Teil davon B ist, dann kann A nicht größer als B sein. Das heißt, A muss dann kleiner als B sein, umgekehrt auch. Also da müssen die beiden schon gleich sein. Also aus A teilt A, folgt das A gleich B. Ja, und wenn A ein Teiler von B ist und B ein Teiler von C, ja, dann heißt es, wenn man es genau formuliert, dass B ein Vielfaches von A ist, das heißt, B ist irgendein Ausdruck der Form K mal A, C ist irgendein Ausdruck der Form L mal C, wobei K und L natürliche Zahlen sind. Ja, damit hin. L mal B, danke, ja. Wobei K und L natürliche Zahlen sind, dann gibt natürlich C ist K mal L mal A. K mal L ist auch eine natürliche Zahl und C ist ein Vielfaches von A. Oder, das ist gleichbedeutend damit, dass A ein Teiler von C ist. Also diese Relation ist auch transitiv. Sie ist symmetrisch, also ist antisymmetrisch, reflexiv und transitiv. Das ist also eine Halbordnung auf den natürlichen Zahlen. Aber es ist keine Totalordnung. Denn wenn Sie sich das anschauen, 2 ist kein Teiler von 3. Okay? Umgekehrt aber auch nicht. 3 ist auch kein Teiler von 2. Das heißt, die Elemente 2 und 3, die Elemente 2 und 3 sind bezüglich der Halbordnung, Teilbarkeit, nicht miteinander vergleichbar. Ich kann also nicht sagen, welches der beiden Elemente größer ist. Größer im Hinblick auf die Teilbarkeit. Das sind also nicht vergleichbare Elemente. Wenn wir die Teilbarkeitsrelation ausdehnen auf die Menge der ganzen Zahlen, dann verlieren wir was. Wir verlieren nämlich die Antisymmetrie. Es gilt ja offensichtlich, minus 1 ist ein Teiler von 1 und 1 ist ein Teiler von minus 1, aber 1 ist ungleich minus 1. Also das heißt also, dass die Antisymmetrie ist hier verletzt. Wir haben 2 Elemente, die einander teilen, ja, egal in welcher Reihenfolge, aber die verschieden sind. Das darf bei einer antisymmetrischen Relation nicht sein. Das heißt, wenn wir die Teilbarkeitsrelation auf der Menge der ganzen Zahlen betrachten, dann ist das keine Halbordnung mehr. So, was haben wir noch? Ein Beispiel. A ist die Potenzmenge einer Menge n. Und wir sagen, A steht in Relation zu B. A und B, dieses klein a und klein b, das sind jetzt Elemente von A, von groß A, also Elemente der Potenzmenge von m. Das heißt, dieses klein a und dieses klein b sind daher Teilmengen der Menge m. Also die Potenzmenge ist die Menge aller Teilmengen. Das heißt also, das sind Teilmengen von m. Und wir sagen, die beiden stehen in Relation zueinander, wenn A eine Teilmenge von B ist. Auch diese Relation ist eine Halbordnung, denn offensichtlich, wenn A aus A ist, dann folgt, dass A eine Teilmenge von sich selbst ist. Klarerweise, jede Menge ist Teilmenge von sich selbst. Wenn A eine Teilmenge von B und B eine Teilmenge von A ist, ja, das ist das klassische Beweisverfahren dafür, dass zwei Mengen gleich sind. Also daraus folgt, dass A gleich B ist. Das heißt, diese Relation ist auch antisymmetrisch. Und zu guter Letzt, wenn A eine Teilmenge von B ist, und dieses B seinerseits eine Teilmenge von C ist, dann folgt, dass auch A eine Teilmenge von C ist, also diese Relation ist auch transitiv. Im Allgemeinen ist diese Relation keine Totalordnung, auch im Allgemeinen, also aus den sehr speziellen Fällen. Die Potenzmenge der Lehrmenge, besteht ja nur aus einem Element, da kann nicht viel passieren. Da haben wir eine Paarordnung. Ja? Na, Symmetrie, das hatten wir gestern. Symmetrie heißt, wenn A in Relation zu B steht, dann muss B in Relation zu A stehen. Das heißt also, Relationsbeziehungen treten nur auf symmetrische Art und Weise auf. Antisymmetrie heißt, also das möchte ich für die kleine Gleichrelation nicht. Ja, wenn A kleiner gleich B ist, dann muss B noch lange nicht kleiner gleich A sein. Also kleiner gleich ist nicht symmetrisch. Und Antisymmetrie heißt, wenn ein Paar doppelt auftritt, ja, in beiden symmetrischen Varianten auftritt, dann müssen beide Komponenten, also beide Elemente schon gleich sein. Anders geht das nicht. Das bedeutet Antisymmetrie. Ja, das heißt also, Sie können, wenn Sie AB und gleichzeitig BA in Ihrer Relation haben, dann muss es sich in beiden Fällen um dasselbe Paar in Richtung A handeln. Das heißt Antisymmetrie. Symmetrie heißt aber, wenn ich das Paar AB habe, dann habe ich das Paar BA auch zwangsläufig in der Relation. Paare treten immer nur in beiden Varianten auf, in beiden Ordnungen, die hier möglich sind. Das heißt symmetrisch und antisymmetrisch heißt, das kann eigentlich fast nie passieren, außer die beiden Komponenten sind gleich, weil dann ändert sich bei der Vertauschung ja eh nichts. Aber sonst kann das nicht passieren, weil bei der Symmetrie nicht so viel eingefallen. Ja, diese Relationen, die wir hier haben, Teilmengenrelation, Teilmengen auf den Potenzmengen, auf der Potenzmenge einer Menge, ist im Allgemeinen nicht keine Totalordnung. Für eine Totalordnung brauche ich, dass A Teilmenge von B ist oder B Teilmenge von A ist. Naja, wenn Sie zum Beispiel die Menge der natürlichen Zahlen betrachten und die Potenzmenge davon, dann nehmen Sie die Menge, die das Element 1 enthält und die Menge, die das Element 2 enthält. Nehmen Sie diese beiden Mengen her, dann gilt keine dieser beiden Inklusionen. Es ist weder die erste Menge eine Teilmenge der zweiten Menge, noch ist die zweite Menge eine Teilmenge der ersten Menge. Das heißt also, diese beiden Mengen hier, diese Menge hier und diese Menge sind nicht vergleichbar bezüglich der Inklusion. Nicht vergleichbar bezüglich dieser Relation, die wir da betrachten. Das ist also keine Totalordnung. Sie sehen aber, Sie brauchen mindestens zwei Elemente in M, damit das funktioniert. Wenn die Menge M nur ein Element hat oder überhaupt leere Menge ist, dann ist diese Relation eine Totalordnung. Wenn die Menge M mehr als ein Element hat, dann ist diese Relation zwar eine Halbordnung, aber keine Totalordnung. So, ich habe jetzt gesagt, wir bezeichnen das als Ordnung, ja, in Anlehnung an das kleine Gleich. Eine kleine Gleichstruktur gibt Ihnen eine Ordnung auf den natürlichen und auf den reellen Zahlen vor, in dem Fall eine Totalordnung. Das heißt also, von zwei natürlichen Zahlen kann ich immer sagen, eine ist größer als die andere. Bei einer Halbordnung im Allgemeinen ist das nicht immer möglich, weil nicht immer zwei Elemente vergleichbar sein müssen, aber es gibt trotzdem eine Art Größenvergleich, zumindest zwischen vergleichbaren Elementen wird eine Art Größenstruktur definiert und das kann man sich auch veranschaulichen durch sogenannte Hasse-Diagramme. Hasse-Diagramme, das ist einfach der Graph einer Relation, der ein bisschen vereinfacht wird. Relation Wir haben die Elemente von A einfach als Punkte in der Ebene dargestellt. Und wann immer ein Element mit einem anderen in Relation ist, wenn zum Beispiel das da mit dem in Relation ist, dann haben wir so einen Teil gemacht. Und wenn jedes Paar, das halt auftritt in unserer Relation, kommt halt so ein Teil in das Diagramm hinein. Das ist die grafische Darstellung einer Relation. Bei einer Halbordnung kann man sich das Ganze aber ein bisschen vereinfachen. Wenn Sie wissen, zum Beispiel aufgrund der Reflexivität, muss jede Kante dieser Form auftreten. Jedes Element ist ja mit sich selbst in Relation. Ja, da kann ich diese ganzen Kanten weglassen. Ja, wir wissen eh, es ist reflexiv. Ja, da braucht man es nicht extra noch durch Zeichen und Pfeilen darstellen, wenn wir es ohnehin wissen. Halbordnungen sind reflexiv. Das heißt, das brauchen wir nicht. Weiters wissen wir, wenn wir so etwas vorfinden in unseren Graphen, das heißt, dieses Element ist in Relation mit diesem, dieses Element ist in Relation mit diesem, ja, dann muss dieser Teil hier, der muss auch da sein. Ja, dieses Element muss ja dann aufgrund der Transitivität auch mit dem in Relation stehen. Auf diesen Teil kann ich aber auch verzichten. Ja, ich weiß halt, wenn ich über mehrere Ecken gehe, dann kann ich das auch direkt auf einmal machen. Ich brauche einfach ein extra noch einzeichnen, weil dann haben wir über den Haufen Teile, das ist unübersichtlich. Brauchen wir nicht. Wir können also auf diese Kante verzichten, weil wir wissen, die Relation ist transitiv. Und zu guter Letzt, wenn ein Element in Relation mit einem anderen steht, dann ist also das zweite Element in gewissem Sinne größer. Größer bezüglich der Relation, die wir da betrachten. Ja, wenn Sie zum Beispiel an die kleine Gleichrelation denken, mit A kleiner gleich B, dann ist das Element B, also die Zahl B ist ein größer A. So. Können wir uns das vorstellen? Wenn A eine Teilmenge von B ist, dann ist die Menge B größer als die Menge A. Also schreibt ihr einfach größere Elemente weiter oben. Dann entsteht ein sogenanntes Hasse-Diagramm und schauen wir uns eine konkrete Halbordnung an. Nehmen Sie die Menge aller Teiler von 12, beispielsweise, mit der Teilbarkeitsrelation. Die Teiler von 12, 1, 2, 3, 4, 6 und 12, wir nehmen diese Menge her, das ist unser A, und wir sagen, A ist in Relation zu B, wenn A ein Teiler von B ist. Na gut, jetzt kann man sagen, das kleinste Element hier ist offensichtlich 1. 1 ist ein Teiler von A in Element. Also zeichnen wir jetzt ganz unten. Dann 1 ist jetzt ein Teiler von 2 und ein Teil davon 3. Die Schlingen, die schenken wir uns. Wir wissen, diese Relation ist reflexiv, also jedes Element ist mit sich selbst in Relation. Das brauchen wir nicht extra einzeichnen. 2 ist ein Teil davon 4, das heißt 4 kommt weiter auf als 2. 3 ist kein Teil davon 4. Das heißt, 3 und 4 sind nicht vergleichbar. 2 und 3 sind auch nicht vergleichbar, das heißt, wir sind auf einer Ebene. Wir können die beiden nicht vergleichen, also brauchen wir nicht den Dreier höher als den Zweier mit einer Kante zu sehen, das geht eh nicht. Die beiden Elemente sind nicht vergleichbar, die können also auf derselben Ebene sein. 4 muss weiter oben sein als 2, weil 2 ein Teil von 4 ist. Dann haben Sie 6, ein weiteres Vielfaches von 2, aber auch ein Vielfaches von 3. Das heißt, Sie bekommen jetzt auch etwas. 6 und 4 sind nicht vergleichbar, weil 4 ist kein Teil von 6, 6 ist auch kein Teil von 4. Und zu guter Letzt kommt die 12. Und Sie haben so ein Diagramm und das stellt Ihnen die Halbordnung dar. Wenn Sie hier in irgendeinem dieser Punkte sind, hier und einen zweiten Punkt hier haben, Sie können einen Weg vom ersten Punkt zum zweiten Punkt finden, dann wissen Sie, dass 1 in Relation zu 6 steht. Ja, weil ich kann von 1 nach 6 gehen. Und ich gehe hinauf. Ja, das heißt also, das ist 1 in Relation mit 6 und nicht 6 in Relation mit 1. Aufgrund der Transitivität ist also diese Kante, die ich nicht eingezeichnet habe, die ist zwar da, und zwar im Graphen, im Hasse-Diagramm, aber sie ist weg, der einfache Fall. Weil es geht gar nicht, wie das zu lesen. Also das ist eine Möglichkeit, Halbordnungen grafisch darzustellen, mit Hilfe eines Hasse-Diagramms, also das heißt eine vereinfachten Relationsgraph. Soviel zum Thema Halbordnungen. Wir widmen uns jetzt speziellen Relationen. Nein, ich habe schon noch speziellere in gewisser Weise, nämlich Funktionen. Funktionen, das haben Sie vielleicht noch nie als Relation interpretiert gesehen, aber das sind im Wesentlichen auch Relationen mit gewissen Eigenschaften. Das sind im Allgemeinen keine linearen Relationen. Also wir haben zwei verschiedene Mengen, die beide nicht leer sind. Und wir haben folgende Eigenschaften. Eine Funktion, geschrieben als f von a nach b, so bezeichnen wir das. So notieren wir das, ist eine Relation, oder ist genauer gesagt ein Tripel, ja, A, B und eine Relation RF mit der Eigenschaft, dass RF eine Teilmenge von A gleich B ist, also ein kartesisches Produkt. Das heißt, RF ist eine Relation zwischen A und B mit der Eigenschaft, dass für alle A aus A existiert genau ein B aus B, sodass A, A in Relation bezüglich dieser Relation mit B steht. Also das heißt, wenn Sie an Relationen nur denken, das sind also Paare von Elementen, A, erste Komponente aus der Menge A, zweite Komponente aus der Menge B. So eine Relation heißt Funktion, wenn, sobald ich die linke Komponente fixiert habe, dann gibt es mindestens, aber auch höchstens eine rechte Komponente dazu, sodass A in Relation B ist. Dann nennen wir das Ganze eine Funktion. Und Sie sehen schon, wie Sie das Ganze interpretieren können. Man kann das also so interpretieren, dass jedem Element A ein Element B zugewiesen wird. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm. Sie geben als Input ein Element A aus der Menge A. Und dieses Programm sucht Ihnen das passende B. Es gibt eins. Das heißt, das Programm wird eines finden. Und es gibt genau eins, das heißt, wenn das Programm eins gefunden hat, braucht man nicht mehr weitersuchen, weil das ist das einzige B. Und das wird als Output geliefert. Das heißt, dieses B hier hängt von A ab und es ist eindeutig bestimmt. Und wir schreiben auch statt A in Relation zu B, schreiben wir das als B ist gleich f von a. In Anlehnung an diese Programminterpretation, also f ist ihr Programm, a setzen Sie dort ein, Input ist a, als Output bekommen Sie b. Und das ist eindeutig bestimmt. Das heißt, die Notation für eine Funktion als Ganzes, wohlgemerkt, ja, ja. machen, wenn Sie beides so lassen, ist das keine Funktion. Das ist richtig. Ja. Und deswegen muss man, also wenn man mit Wurzel rechnet und sozusagen Gesetzmäßigkeiten über Funktionen anwenden will, dann muss man vorher festlegen, ob man die positive oder die negative Wurzel nimmt. Ja, dann ist klar, wie das zu interpretieren ist. Wenn da Wurzel von 4 steht und ich weiß, ich rechne die positiven Wurzeln, dann weiß ich, das ist 2. Und nur 2. Ja, minus 2 wird ausgeschlossen, dadurch, dass ich die Kombination habe, positive Wurzeln. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht habe, dann die Wurzel von, wenn Sie die Wurzel definieren als jene Zahl oder jene Zahlen, deren Quadrat den Radikanten ergibt, dann ist das nicht eindeutig, weil wenn ich sage, also Wurzel aus 4, dann kann ich 2 oder minus 2 einsetzen. Wenn ich das verdrehe, dann kriege ich beides mal 4. Ich habe also mehrere Lösungen. Das ist keine Funktion. Das ist richtig. So, wir notieren das Ganze also jetzt so. Zu einer Funktion f gehört einmal der Name, f. Dann gehört eine Menge a und eine Menge b dazu. A wird genannt die Definitionsmenge. Das ist also die Menge der erlaubten Inputs. B wird genannt die Zielmenge. Das ist die Menge der möglichen Outputs. Die müssen nicht alle wirklich möglich sein, aber potenziell kann jedes B aus B vorkommen. Und dann schreiben wir eben A wird abgebildet auf f von A. Und das hier ist die Funktionsvorschrift. Also das ist jetzt genau die Vorschrift, wie dieses f von a aus dem a bestimmt werden soll. Also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, eine Funktion f, ich sage hier von den reellen Zahlen, in die reellen Zahlen, und dann nehme ich eine reelle Zahl x, und dieser reellen Zahl muss ich also jetzt etwas zuweisen, was in der Zielmenge liegt. Also wieder eine reelle Zahl. Ich kann also jetzt nicht die Wurzel aus x nehmen, die positive Wurzel meinetwegen, weil die Wurzel aus negativen Zahlen, die ist nicht in der reellen Zahl enthalten. Ich muss also hier jetzt irgendwas mit dem x machen, dass eine reelle Zahl rauskommt, also zum Beispiel x². Das ist eine Vorschrift. Diese Funktion f, die weist also jeder reellen Zahl ihr Quadrat zu. Dann kann man den Graph so einer Funktion zeichnen oder darstellen, wenn Sie die Funktion wieder als Relation auffassen. Dann ist das was? Diese Relation, die Menge aller Paare a und f von a. Ja, zu jedem a gibt es genau ein f von a, das auf der rechten Seite davor kommt. Das heißt, das hier sind alle Paare, die in der Relation auftreten. Wobei a eben die Menge groß A durchläuft. Das ist der Relationsgraph. Also die Relation selber ist auch gleichzeitig ihr Graph. Ich kann das als Graph interpretieren, indem ich sage, die erste Komponente ist eine x-Koordinate, die zweite Komponente ist eine y-Koordinate und dann wird ein Graph voraus. Und das ist das, was Sie schon kennen. Wenn Sie hier also jetzt Ihr x hier aufzeichnen und auf der y-Achse zu jedem x das Bild unter der Funktion, also in dem Fall das x², na, dann bekommen Sie halt so eine Parabel. Und das ist also die Funktion, der Funktionsgraph der Funktion f von R an R, wobei x auf x² abgebildet wird. Wenn Sie jetzt mit wenigen Elementen zu tun haben, dann bietet sich hier auch ein Teildiagramm an, wie wir das von Relationen kennen. Da haben wir zum Beispiel ein paar Elemente, da haben wir auch ein paar Elemente. Und dann haben wir hier Relationen zwischen den Elementen. So ein Teildiagramm kann ich für jede Relation aufstellen. eine Funktion, oder dass das eine Funktion ist, erkennt man also daran, dass von jedem Element der linken Menge mindestens und auch gleichzeitig höchstens ein Pfeil weggeht. Das heißt also, von jedem Element auf der linken Menge geht genau ein Pfeil in die rechte Menge. Dann ist das Ganze eine Funktion. Ansonsten ist es nur eine Relation. Man kann noch ein bisschen einschränken, wenn ich zulasse, dass es Elemente gibt, von denen kein Pfeil weggeht, dann spricht man manchmal auch von einer partiellen Funktion. Ja, also wo jedes A aus A höchstens ein B aus B hat, dann sagt man, das ist eine partielle Funktion. Wird uns aber nicht weiter beschäftigen. Ja, zum Graphen der Funktion, da kann ich natürlich auch, wenn ich den Graphen habe, kann ich die Funktion auch ablesen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendeine Zahl x hernehme, ein x hier, x0 sagen wir, dann kann ich das f von x0 natürlich finden, weil das steht in der entsprechenden y-Koordinate auf dieser Graphen, also das ist hier, da finde ich dann hier mein f von x0. Also der Graph kann auch dazu benutzt werden, Funktionswerte oder die Bilder von Elementen der Definitionsmenge zu finden. Gut, ich möchte jetzt noch drei wichtige Begriffe vorstellen, die im Kontext mit Funktionen vorkommen. Wir sagen, eine Funktion ist injektiv. Oder eine Funktion ist eine Injektion. Wenn jedes Element der Bitmenge höchstens ein Urbild hat. Also wie gesagt, wir sagen hier, das ist die Definitionsmenge, das ist die Bitmenge, das hier ist das Bild von A. Und wenn ich das hier als B bezeichne, dann ist es A das Urbild von B. Das Bild eines Elements A muss eindeutig sein. Das ist die Definition einer Funktion. Jedes Element hat genau ein Bild. Aber umgekehrt muss jedes Element der Bildmenge nicht genau ein Urbild haben. Es kann mehrere Urbilder haben. Wie zum Beispiel dieses Element hier hat zwei Urbilder, denn diese beiden Elemente hier werden auf dieses Bildelement abgebildet. Auch hier hat diese reelle Zahl zwei Urbilder, denn sowohl x0 zum Quadrat liefert das, als auch minus x0 zum Quadrat liefert dasselbe Bild. Also wie gibt es zu manchen? In dem Fall Elementen der Bildmenge gibt es mehr als ein Urbild. Bei einer injektiven Abbildung ist das nicht erlaubt. Also jedes Bild für alle B aus B existiert höchstens ein A aus A mit der Eigenschaft, dass F von A gleich B ist. Das können Sie äquivalent formulieren. Auf folgende Weise, wenn A1 ungleich A2 ist, dann folgt daraus, dass F von A1 ungleich F von A2 ist. Oder Kontraposition dazu, wenn F von A1 gleich f von a2 ist, dann folgt, dass a1 gleich a2 sein muss. Das sind also drei äquivalente Formulierungen für Injektivität. Injektivität heißt also, jedes Element der Bildmenge hat höchstens ein Urbild. Manche müssen auch gar keines haben, das ist nicht verboten. Das heißt also, wenn ich zwei verschiedene Werte, zwei verschiedene Inputs liefern auch immer verschiedene Outputs, weil sonst hätte ja der Output, das ist verboten. Umgekehrt, wenn ich denselben Output erhalte, dann müssen auch die Inputs von gleich gewesen sein. Weil ich kann nicht zwei verschiedene Inputs auf denselben Output bekommen. Also das ist äquivalent zur Injektivität, zur Definition hier oben. Dann sagen wir, F ist surjektiv, definitionsgemäß genau dann, wenn für alle B aus B existiert ein A aus A, mindestens 1, sodass F von A gleich B ist. Das heißt, surjektiv heißt, dass jedes Element der Bildmenge mindestens ein Ur-B hat. Das heißt, jedes Element der Bildmenge tritt auch effektiv als Bild eines Elements der Definitionsmenge auf. Das bedeutet surjektiv. Und zu guter Letzt sagen wir F ist bijektiv, wenn beides zutrifft, also wenn F injektiv und surjektiv ist, also wenn beides zutrifft. Beachten Sie, dass Injektivität und Surjektivität nicht von der Vorschrift alleine abhängen, sondern Sie müssen immer eine Funktion als gesamtes Triple betrachten. Wenn Sie sich diese Funktion hier anschauen, f von x ist x nach x Quadrat, ist diese Funktion injektiv, surjektiv oder bijektiv? Das hängt aber davon ab, was die Definitionsmenge und was die Zielmenge ist. Aber in dem Fall haben wir beides gleich R gewählt. Na, da sehen Sie, diese Funktion nicht injektiv. Jeder Wert, jede positive reelle Zahl hat beispielsweise zwei Urbinder. Nämlich die positive und die negative Wurzel. Die Funktion ist auch nicht surjektiv, weil die negativen Zahlen haben überhaupt kein Urbind. Es gibt kein XR, sodass x² eine negative Zahl ist. Die negativen Zahlen haben kein Urbind. Wenn ich aber jetzt die Funktion nehme, sagen wir f2, wir gehen von r plus nach r plus mit derselben Abbildung vorschreibt, also x geht über in x². Diese Funktion ist sogar bijektiv, denn jede positive reelle Zahl besitzt eine positive Wurzel. Das heißt, Sie finden zu jeder positiven reellen Zahl ein x, sodass das x² die gewünschte positive reelle Zahl ist. Jede positive reelle Zahl hat also ein Urbild. Und genau 1, weil das andere Urbild wäre die negative Wurzel. Und die ist eh nicht im Definitionsbereich. Also diese, bei der Funktion hat jedes Element genau ein Urbild. Das heißt, die ist injektiv und surjektiv. Das ist eine bijektive Funktion. Mit derselben Abbildungsvorschrift. Ja, Sie können natürlich auch die Funktion f3 betrachten. Von r nach r plus mit derselben Abbildungsvorschrift. R0 plus vielleicht, wenn wir die 0 auch dabei haben. Das ist eine Funktion, die ist surjektiv. Jede nicht negative reelle Zahl besitzt eine reelle Wurzel. Das heißt, jede nicht negative reelle Zahl, jede Zahl in der Bildmenge besitzt ein Urbild bezüglich der Funktion f3. Also ist diese Funktion surjektiv. Sie ist natürlich nicht injektiv, weil sowohl a als auch minus a auf das gleiche Bild abgebildet werden. Also verschiedene Inputs, gleicher Output, das ist nicht injektiv. So, damit bin ich hier schon am Ende der Zeit.